Ja, einen guten Morgen euch allen. Setzt euch mal hier vorne hin, weil wir gucken uns da jetzt gleich ein paar Fotos an. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich kann jetzt nicht so genau überblicken, ob jetzt hier Besucher unter uns sind. Deshalb möchte ich mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Raphael Schäffer. Ich gehe in die Gemeinde Bensheim, das ist südlich von Darmstadt. Ich arbeite an der Technischen Universität in Darmstadt und werde das gleich in der Predigt sehen. Meine Predigten haben meistens irgendeinen naturwissenschaftlichen Einschlag. Und das ist jetzt auch ein bisschen das Thema für die Kindergeschichte. Und zwar, glaube ich, ihr seid ziemlich clever, oder? Ihr seid clever. Ja. Ja, seid ihr. Dann meine Frage an euch. Wie entsteht denn eigentlich ein Regenbogen? Wer von euch kann mir das... Oh, da gehen schon gleich die Hände los. Ja, du? Das ist richtig. Also das sind schon mal zwei Zutaten. Wir brauchen Sonne und wir brauchen Regen. Okay, was meinst du?
Die Sonnenstrahlen, die halt auf den Regen tropfen und dann spiegelt es sich und es wird halt bunt, weil es halt so, ich weiß nicht, ob es bunt ist, aber so wie es heißt.
Genau. Okay, also ihr habt alles erklärt, die Kindergeschichte ist zu Ende. Nein, okay. Das war eine sehr gute Antwort. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ich habe das hier mal aus einem Schulbuch eingescannt. Und wie du schon richtig, wie ist dein Name? Sophie. Wie die Sophie richtig erklärt hat, das Licht ist eigentlich bunt, aber wir sehen das nicht, dass das Licht bunt ist, sondern für uns hat das hier so eine weiße Farbe oder keine Farbe, wenn, ne? Und in dem Augenblick, wie du schon richtig gesagt hast, wenn die Sonne scheint und wenn da Regentropfen in der Luft sind, dann wird dieses Licht wird dann hier in einem Regentropfen aufgeteilt in die verschiedenen Lichtkomponenten. Ich sage immer so als Beispiel, ich habe früher mal gerne im Sandkasten gespielt. Wenn man dann mit einem Sieb den Sand siebt, dann kann man ja die verschiedenen Korngrößen sortieren. Und so ein bisschen ist das hier mit dem Wassertropfen, die sortieren dann sozusagen die verschiedenen Lichtkomponenten des Lichts. Und wenn dann hier sozusagen das Licht dann in unsere Augen fällt, dann können wir den Regenbogen sehen. So, jetzt habe ich aber für euch ja ein paar Fakten mitgebracht, von denen ich hoffe, dass ihr das noch nicht alles wisst, dass ihr jetzt noch ein paar Neuigkeiten mitbekommt. Und zwar, hier seht ihr nochmal, na, ihr wisst ja, die Komponenten des Regenbogens, das geht hier von Rot bis so Violett. Na? Und der erste Fakt, den ich euch sagen will, ist, man braucht nicht immer Regen, um für einen Regenbogen zu sorgen. Ja, Sophie? Genau. Meine Frau und ich, meine Frau ist ja Brasilianerin und wir waren im Sommer in unseren Ferien, waren wir bei sehr, sehr großen Wasserfällen, die Iguazu-Wasserfälle, die hier, da seht ihr nur einen Teil davon, an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien. Und wie ihr seht, da war blauer Himmel, also keine Wolken, kein Regen. Aber durch die Wasserfälle ist hier ganz viel Wasser in die Luft gekommen und das hat dann dafür gesorgt, dass es wunderschöne Regenbogen gab. Und man musste sich dann gut hinstellen, dass die Sonne im Rücken ist und dann konnte man schöne Regenbögen sehen. Also, man muss nicht unbedingt Regen haben, aber Regentropfen in der Luft. Dann ist der zweite Fakt, das ist hier mal auf einem Pfadfinderlager entstanden, dieses Foto. Manchmal gibt es sogar einen doppelten Regenbogen. Da seht ihr hier, na, hier ist ein Regenbogen und hier oben ist noch ein zweiter. Und der zweite Regenbogen ist meistens nicht so kräftig wie der innere. Aber wenn man Glück hat und bei besonderen Wetterbedingungen kann man so einen doppelten Regenbogen sehen. Sehr selten, habe ich in meinem Leben, vielleicht so 2-3 Mal habe ich das gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen, doppelten Regenbogen? Ja, oh, ihr seid Regenbogen-Beobachtungsprofis. Jetzt eine andere Sache. Eigentlich denkt man, ein Regenbogen hat 180 Grad und der geht so, ne, der ist nur so halb. Und jetzt seht ihr wieder hier ein Foto von diesen Wasserfällen. Und da habe ich das dann geschafft, das zu fotografieren. Ihr seht, ich habe hier mehrere Fotos habe ich hier zusammengesetzt, um das zu zeigen, dass der Regenbogen in Wirklichkeit immer ein Kreis ist. Der geht so rum, aber wegen der Erdoberfläche können wir immer nur die Hälfte sehen. Und weil ich jetzt hier aber an sozusagen, ihr seht hier, ich stand hier direkt an der Klippe, wo der Wasserfall ist, und dann konnte ich hier tatsächlich das so einmal rum fotografieren. Also eigentlich ist ein Regenbogen ein Kreis und wir können im besten Fall nur die Hälfte davon sehen. Und man kann auch den Regenbogen selber zu Hause im Kinderzimmer basteln. Das Foto habe ich gemacht, da war ich noch ein bisschen jünger, da habe ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt. Und mein Fenster, das war nach Westen, Also im Nachmittag schien dann die, schien die Sonne rein. Und an einem Tag lagen da zufälligerweise noch CDs, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, CDs, sowas Alten, ja. CDs auf meinem Schreibtisch. Und dann spiegelte sich das Licht in den CDs und hatte dann den Effekt gehabt wie Lichttropfen. Und dann hatte ich hier an der Wand, hatte ich hier dann so wunderschöne, ja, einen künstlichen Regenbogen. Und ich habe dann ein bisschen rumgespielt und habe dann die CDs so ein bisschen verschoben. Da seht ihr hier noch, da ist das Loch von der CD, das hat sich dann auch gespiegelt. Und ich habe hier wunderschöne Farben an meiner Kinderzimmerwand erzeugen können. Also man kann, ihr selber könnt bei richtigen Wetterbedingungen, wenn bei euch das Licht ins Zimmer scheint und ihr eine DVD nehmt oder eine CD oder eine Blu-ray, dann kann man sich auch Regenbögen zu Hause im Zimmer erzeugen. Und jetzt zum Schluss habe ich noch einen ganz besonderen Regenbogen für euch. Das ist jetzt das einzige Foto, was ich nicht selber gemacht habe. Das habe ich nämlich aus dem Internet genommen. Das hier ist ein, ja, Regenbogen ist eigentlich das falsche Wort. Das ist ein Eiskristall-Regenbogen. Der entsteht ganz, das ist ein ganz, ganz seltenes Naturphänomen. Das entsteht in sehr großen Höhen. Ihr seht hier, da ist so ein Flugzeug. Also es ist so 12 bis 14 Kilometer Höhe. Und das sind Wolken, die sind so kalt, die haben dann Eiskristalle. Und das Licht, das wird dann nicht durch die Wassertropfen aufgeteilt, sondern durch diese Eiskristalle. Und das nennt man Feuerregenbogen und das ist sehr, sehr selten. Ja, ich habe sowas noch nie gesehen. Und vielleicht habt ihr mal das Glück, sowas zu sehen. Ihr seht, das sieht sehr fasziniert aus und bildet dann auch keinen Regenbogen, sondern dadurch, dass das an den Eiskristallen ist, bildet sich der Regen, also der Eiskristallbogen, müsste man sagen, in der Wolke drin. Okay, und für uns Christen hat der Regenbogen noch eine ganz besondere Bedeutung, ein ganz besonderes Symbol. Ich habe hier mal einen Text aus dem Psalm 159 für euch mitgebracht. Und zwar steht da, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Ja, denn der Regenbogen ist für uns ein Symbol, dass wir uns daran erinnern, was Gott uns alles versprochen hat. Zum Beispiel, dass er uns beschützt, dass er bei uns ist, dass er auf uns Acht gibt, dass er uns lieb hat. Gut, vielen Dank. Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Grunde genommen ist es die Frage, was du als Farbe definierst. Also als... Okay, also ich versuche jetzt mal wissenschaftlich gesehen, da komme ich auch gleich auf der Predigt nochmal drauf zu sprechen, kann man ja Licht als Welle betrachten. Und je nachdem, welche Wellenlänge das Licht hat, entspricht das einer anderen Farbe. So, und im Grunde genommen besteht der Regenbogen aus Millionen von Farben. Aber wir können das nicht unterscheiden, sondern wir können sagen, okay... Violett und Rot und Orange und Blau, das können wir unterscheiden. Aber im Grunde genommen gibt es da einen fließenden Übergang, so wie ich da auf diesem, ich kann ja mal zurückgehen, auf diesem Foto ganz am Anfang gezeigt habe hier. Ja. So. Genau, also hier, im Grunde genommen ist die Frage, was definiere ich als Farbe? Definiere ich das als Farbe oder das? Im Grunde genommen ist jede so kleine Komponente ist im Grunde genommen eine Farbe für sich. Der Physiker würde mir das jetzt auf den Kopf über die Ohren hauen, aber wir sind ja unter uns.
Es gibt so einen schönen Merksatz dazu. Da haben wir mal in der Schule gelernt über die Farben eines Regenbogens. Rock, Biff, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett, Indigo.
Indigo.
Indigo und dann Violett. So. R-O-G-G-B-I-V.
Gut. So, vielen Dank euch. Dann könnt ihr wieder auf eure Plätze gehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch für die Geschichte für die Erwachsenen aufpassen. Vielleicht ist es ja für euch auch spannend. Und ich bräuchte jetzt jemanden, der für mich die Präsentation wechselt, bitte. So, wunderbar. Dankeschön. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass ich jetzt keine spezielle Predigt zum Beginn der Gebetswoche vorbereitet habe. Ich bin ja auch nur Laienprediger und kein Profi. Deshalb habe ich etwas für euch mitgebracht, was so eher so meinen Themen entspricht, die ich so gerne berichte. Und hoffe, dass ihr jetzt in der nächsten halben Stunde etwas Besonderes für euch mitnehmt. Wie ihr seht, das Thema Fiat Lux, also es werde Licht, das ist das Thema jetzt der Predigt für euch. Kam ja auch in der Kindergeschichte vor und auch in dem Lied, das wir eingangs gesungen haben, war ja ganz am Anfang geschrieben, Licht dieser Welt, du strahlst in unsere Nacht auf und läutest den Weg. Ja. ist ja auch basierend auf einem bekannten Vers in der Bibel, Psalm 115. Und vielleicht so, wenn wir erst in einer halben Stunde mit der Predigt dann durch sind, dann werdet ihr vielleicht auch für euch, wird vielleicht Licht eine ganz andere Bedeutung haben. Mal sehen. Möchte mit euch kurz jetzt eine kleine Einführung machen. Ich denke, die meisten von uns wissen das, aber dass wir alle auf demselben Stand sind, möchte ich mit euch darüber sprechen, wie physikalische Gleichungen funktionieren. Und da habe ich jetzt hier ein Beispiel für euch. Und zwar, jetzt habe ich hier keine Bibel, sondern stellt euch hier das Liederbuch vor. Das Liederbuch wiegt ein Kilo. Und angenommen, ich würde es jetzt hier aus ungefähr einem Meter Fallhöhe fallen lassen, was ich jetzt nicht tue, ja, dann kann ich jetzt berechnen, nach wie vielen Sekunden das Buch hier unten auf dem Boden aufschlägt. Da gibt es eine einfache physikalische Formel. Und so heißt das die Formel für die Lageenergie. Ihr seht hier E pot, also die potenzielle Energie ist gleich M mal G mal H. Was ist das denn? Ja, ihr wisst das schon alle, M ist die Masse des Gegenstandes, G ist die Erdbeschleunigung und H ist die Fallhöhe. Jetzt habe ich ja extra schon ein Beispiel ausgewählt, das einfach ist, denn wir können hier einsetzen, also ich hatte ja gesagt, die Masse ist ein Kilogramm, die Fallhöhe soll ein Meter sein, also ist das ganz einfach zu berechnen und ihr wisst, oder die meisten wissen, G ist eine Erdkonstante, ist 9,81, kann man so sagen. Und dann wäre jetzt in unserem Fall, wäre das eben 1 mal 9,81 mal 1. Das ist einfach zu rechnen, das ist nämlich 9,81. Und jetzt gibt es hier eine Einheit J, Joule. Ich habe schon gehört, einige von euch wissen das. Das ist die Einheit für die Energie, 9,8 Joule. Jetzt kann man sich fragen, ist das viel oder wenig? Ich habe das mal ausgerechnet. Das ist ungefähr so viel, um 2 Gramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen. Also es ist nicht viel Energie. Wenn ihr zufällig ein Fahrrad habt mit einem Dynamo und ihr tretet da ein, zwei Mal, dann habt ihr da viel, viel mehr Energie schon erzeugt, als jetzt hier durch den Fall frei werden würde. Vielleicht noch, oder eine Sache, die jetzt hier an dieser Stelle interessant ist. Und das ist der Grund, warum ich euch das hier erzählen möchte, weil das spielt gleich nochmal eine wichtige Rolle. Bei einer physikalischen Gleichung muss ja links und rechts dasselbe stehen, sonst wäre es keine Gleichung. Und das gilt nicht nur für die Zahlen, sondern das gilt auch für die Einheiten. Ja, wir haben hier drüben eingesetzt Kilogramm für die Masse, dann Meter geteilt durch Sekunde Quadrat, das ist eben hier die Erdbeschleunigung, und M für die Fallhöhe. Das gibt zusammen Kilogramm mal Quadratmeter geteilt durch Quadratsekunde. Und diese 5 Einheiten, das macht dann 1 Joule. Wenn man im Supermarkt zum Beispiel Schokolade kauft, was ich zum Beispiel regelmäßig tue, dann hat man da manchmal noch die Einheit Kalorie. Ja, das ist sicherlich euch allen ein Begriff, die Kalorie. Und diese Einheit hat man mal vor vielen Jahren abgeschafft und durch das Joule ersetzt. Und hier seht ihr, ein Joule sind 4,187 Kalorien, weil eben man diese schöne Definition für das Joule benutzen möchte. Deshalb war das, die Kalorie war auch eine unpraktische Einheit, weil die hat hier nicht reingepasst in diese Gleichung. So, und das Faszinierende ist jetzt, und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will, und das solltet ihr euch jetzt merken, wenn ich jetzt in der Uni wäre, in der Vorlesung, würde ich meinen Studenten sagen, das müsst ihr für die Klausur wissen. Energie besteht aus 5 Dimensionen. Ja, Energie besteht aus 5 Dimensionen, nämlich aus diesen 5 Einheiten hier, und zwar eine Dimension Masse, 2 Dimensionen Raum und 2 Dimensionen Zeit. Okay. So. Bitte?
Was ist die Definition von Dimension?
Eine Dimension, da gibt's in der Physik 7 Grundeinheiten, das kann sein. Okay. Können wir uns danach noch unterhalten? Also ganz kurz, also eine Dimension ist eine Größe, auf die nicht weiter vereinfacht werden kann, und das kann zum Beispiel sein Zeit, das kann sein der dreidimensionale Raum. Das kann sein Lichtstärke, das kann sein Stromstärke, also da gibt es eben 7 Grundgrößen, und von diesen 7 Grundgrößen kann man alle anderen Größen ableiten. So. Jetzt kommen wir zur Bibel und gucken uns mal die ersten Verse der Bibel an. Ich denke, ihr kennt, oder viele von euch kennen das relativ gut, aber ich möchte euch das mal nochmal vorlesen, und ihr seht hier, ich habe einige Wörter grün markiert. Und das ist jetzt hier aus der Lutherbibel 2017, also die Reformationsausgabe. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Also uns begegnen in den ersten Versen der Bibel mehrfach der Begriff Licht. Das ist ein zentrales Element in diesen ersten Versen der Bibel. Und wenn man jetzt einen Naturwissenschaftler fragt, was denn Licht ist, dann ist das eine durchaus komplizierte Frage. Und wenn er ehrlich ist, wird er sagen, so ganz genau wissen wir das nicht. Es gibt nichts, was dem Licht vergleichbar wäre. Es gibt nichts, was dem Licht ähnelt. Licht ist etwas Einzigartiges. Und wir haben gewisse Modelle oder gewisse Vergleiche, damit wir uns vorstellen können, was Licht ist. Ja, und da gibt es eben zwei Vorstellungen oder zwei Bilder. Wir sagen, okay, Licht ist, wie ich vorhin schon sagte, Licht ist eine Welle. Das kann man sich so vorstellen, wenn ihr in einem Teich einen Stein reinschmeißt und sich dann diese Kreise konzentrisch ausbreiten. Man kann Licht wie eine Welle verstehen und begreifen. Und es gibt einige physikalische Experimente, da verhält sich Licht wie eine Welle. Aber es gibt auch einige Versuche, da verhält sich Licht wie ein Teilchen mit einer unendlich kleinen Masse, ein Photon. Und jetzt ist die Frage, ja, aber Licht ist ein Teilchen, das ist eine Welle, das sind ja zwei Sachen, die widersprechen sich so ein bisschen. Und deshalb sprechen wir in der Naturwissenschaft vom sogenannten Licht-Welle-Teilchen-Dualismus. Ja, also es ist irgendwie etwas, das wäre so, wenn ich sage, ich bin männlich und ich bin weiblich. Das passt irgendwie nicht zusammen, aber es ist so. Oder wir können es nicht anders beschreiben. Jetzt gibt es noch eine, vielleicht die berühmteste physikalische Formel überhaupt von Albert Einstein über die spezielle Relativitätstheorie, E ist gleich mc². Ja, da seht ihr jetzt hier, die gesamte Energie ist gleich Masse mal dem Quadrat und jetzt interessant, der Lichtgeschwindigkeit. Also ihr seht, die Lichtgeschwindigkeit hat hier eine ganz zentrale Bedeutung. Und wenn ihr eben aufgepasst habt, dann seht ihr, diese Formel ist recht ähnlich mit der Formel, die wir uns gerade eben angeschaut haben. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass jetzt hier eben das C-Quadrat ersetzt das G mal H. Und man muss natürlich dazu sagen, diese potenzielle Energie, also sprich, ich lasse die Bibel oder das Liederbuch fallen, das ist natürlich viel, 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 viel weniger Energie, als hier drin steckt. Deshalb ist das eine ja auch die gesamte Energie, die totale Energie. So, und spannend ist jetzt festzustellen, zu sagen, okay, wenn Gott am Anfang das Licht geschaffen hat, und wir wissen, dass Licht eben aus diesen fünf Dimensionen besteht oder mit diesen fünf Dimensionen verknüpft ist, dann muss Gott auch am Anfang das geschaffen haben, nämlich die Zeit, die Masse und die Energie und den dreidimensionalen Raum. Sonst kann diese physikalische Gleichung nicht funktionieren, dann kann sie nicht aufgehen. Das heißt, wenn es hier so simpel heißt, ja gut, am Anfang machte Gott das Licht, da steckt jede Menge dahinter. Und ich möchte euch das in einem Bild veranschaulichen, um das nochmal genauer uns anzugucken. Also stellt euch vor, ihr seid Gott, also soll es nicht Blasphemie sein, aber stellt euch vor, ihr seid Gott und wir haben jetzt Lust, das Universum zu schaffen. Und es ist der erste Schöpfungstag und wir überlegen uns, womit fangen wir denn mal an? Und das Universum soll mal hier dieser schwarze Kasten hier sein. Und wenn dann da steht in der Bibel, Gott hat das Licht geschaffen, dann bedeutet das, okay, Gott hat da Energie geschaffen. Gott hat den dreidimensionalen Raum geschaffen, da ist jetzt leider hier die eine Achse irgendwie verrutscht. Na, also ihr wisst, ne, X, Y, Z, also der dreidimensionale Raum. Gott hat da geschaffen die Materie, die Atome und die Teilchen, die Atome aufbauen, und die Elemente und so weiter und so weiter. Und ganz spannend, Gott hat die Zeit geschaffen. Gott hat die Zeit geschaffen. Es gab vor diesem Zeitpunkt keine Zeit. Sondern es gab einen Zeitpunkt, wo die Zeit angefangen hat zu sein. Und das ist für uns Menschen sehr, sehr schwierig vorzustellen. Wir können zwar, und wir haben das ja auch sprachlich, wir haben die Vergangenheit, wir haben die Gegenwart und wir haben die Zukunft. Wir können aber immer nur in der Gegenwart sein. Wir können jetzt in die Zukunft vorausschauen. Ihr werdet jetzt in einer Stunde hier gemeinsam Mittagessen und danach gibt es die Gebetslesung. Und ich war heute Morgen mit dem Zug hier nach Frankfurt unterwegs. Aber wir können sozusagen auf das vorausschauen, was da kommt, und wir können auf das zurückschauen, was da war, aber wir können das nicht nacherleben. Das, was jetzt die Gegenwart ist, ist, wenn ich in 20 Minuten mit der Predigt vorbei bin, ist schon wieder die Vergangenheit. Wir sind hier in diesem System gefangen und dieses System, das wird zusammengehalten, oder die Spielregeln für dieses System sind die Naturgesetze. Ja, die bilden sozusagen den Rahmen für das Universum. Hier gibt es noch viele andere Dinge, aber ich will die Sache jetzt nicht zu kompliziert machen. Und wir als Menschen, wir können aus diesem System nicht ausbrechen. Ja, ich habe das hier symbolhaft mal so mit einem roten Kreis und hier so einen Strich gemacht. Ich kann nicht für mich beschließen, die Gravitation soll heute mal für mich ein bisschen weniger Kraft auswirken. Oder vorhin hatte ich das Problem, ich habe meinen Zug in Frankfurt am Hauptbahnhof verpasst. Ich kann jetzt nicht sagen, ich spiele mal die 10 Minuten zurück und teleportiere mich in den anderen Zug oder so. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen den Naturgesetzen gehorchen. Wir können nicht beschließen, sie sollen für mich nicht gelten. Weil diese Naturgesetze sind auf einer anderen Ebene als wir. Wir können die Gesetze missachten oder befolgen, die wir selber als Menschen machen. Also zum Beispiel, es gibt Verkehrsregeln, da ist eine rote Ampel. Es obliegt an mir, da anzuhalten oder weiterzufahren. Hier bei euch in Unterliederbach gibt es viele Zebrastreifen. Ich kann da als Fußgänger über den Zebrastreifen gehen. Ich kann aber auch beschließen, ich gehe woanders über die Straße. Da ist ein Briefkasten, wo dran steht, keine Werbung reinschmeißen. Ich kann aber trotzdem Werbung reinschmeißen. Das heißt, ich kann menschengemachte Gesetze befolgen oder nicht befolgen, weil wir als Menschen sind der Souverän dieser Gesetze. Die Naturgesetze sind eine Ebene höher oder vielleicht sogar zwei oder drei Ebenen höher, weil sie von Gott gegeben sind und wir können diese Gesetze nicht übertreten. Spannender Aspekt ist aber, dass Gott der Souverän dieser Gesetze ist und er kann diese Gesetze beliebig benutzen für sich. Er kann sagen, die gelten oder gelten nicht. Ja, es ist, wenn ich mit meinen naturwissenschaftlichen Arbeitskollegen diskutiere, ist es für sie ein Skandal, dass angeblich Jesus auf dem Wasser gelaufen ist. Dass Jesus das Massenwirkungsgesetz außer Kraft setzt und da einfach ein paar Fische und ein paar Brote einfach so aus dem Nichts erzeugt. Sie sagen, das geht doch nicht und man kann doch an solche Sachen nicht glauben. Dann sage ich, wieso denn nicht? Gott ist der souveräne Naturgesetze, der kann auch damit machen, was er will. Und wenn Gott eben sich nicht an Naturgesetze hält und da beliebig mit diesen Dingen interagiert, dann können wir das naturwissenschaftlich nicht beschreiben, weil er hält sich ja nicht an Naturgesetze. Und da gibt es einen Fachausdruck dafür, und ihr werdet jetzt lachen, was das für ein Fachausdruck ist. Dieser Fachausdruck, das sind nämlich Wunder. Gott wirkt Wunder, sprich, das ist ein Handeln außerhalb der Naturgesetze. Und vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Wir als Menschen sind hier in dem Universum, wenn ich das jetzt negativ formuliere, wir sind hier gefangen. Wir können hier nicht raus. Es ist immer eine Frage, wo ist denn Gott? Und in der Bibel steht, dass Gott im Himmel wohnt. Jetzt ist aber der Himmel nicht quasi, ich gucke jetzt aus dem Fenster und sehe, da ist die blaue Atmosphäre. Das ist, glaube ich, nicht damit gemeint, sondern im Englischen gibt es ja auch die Unterscheidung zwischen Heaven und Sky, also die Atmosphäre, der Himmel im Sinne von der Atmosphäre und dem Himmel im Sinne von da, wo Gott ist, wo die himmlischen Herrscher sind, wo die Engel sind, wo der Himmel ist einfach. Und der Himmel ist für mich hier eine Sphäre, die ist außerhalb des Universums, in dem Sinne, dass sie halt irgendwo nicht an den dreidimensionalen Raum gebunden ist. Deshalb kann ich nicht sagen, Gott ist hier oder Gott ist da. Sondern das ist einfach der Bereich, in dem die Sphäre, die Ebene, in dem Gott einfach ist. Jetzt hatte ich ja gerade gesagt, Gott kann hier Wunder wirken. Und ich möchte mit euch jetzt einen kleinen biblischen Rundumschlag machen und einfach ein paar Texte uns anschauen. Einige sind sicherlich wohl bekannt, andere sind vielleicht nicht so bekannt. Und wir möchten uns mal anschauen, welche Eigenschaften hat eigentlich Gott. Und ich möchte anfangen mit einer Eigenschaft, und zwar der Eigenschaft Gottes, dass er ewig ist. Ja? Hier eine Geschichte aus Exodus 3 oder 2. Mose 3, das ist die Geschichte, wo Mose Gott am brennenden Dornbusch begegnet und dann eben Gott sagt, Mose, ich brauche dich da in Ägypten, du hast da hier einen Auftrag, und Mose sagt, naja, aber eigentlich will ich nicht, und dann sagt jetzt Mose zu Gott in diesem Dialog, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Eine sehr gute Frage. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, Der hat mich zu euch gesandt. Ich habe mich über diesen Bibelvers immer aufgeregt, als ich den gelesen habe. Was ist das für eine Antwort? Ich werde sein, der ich sein werde. Oder in alten Übersetzungen heißt, ich bin, der ich bin. Was für ein Quatsch. Was ist das für eine Antwort? Damit kann doch der Mose nichts anfangen. Was soll er, wenn ich so etwas bekomme und das jetzt dem Volk Israel ausrichten soll, da zucke ich mit den Achseln. Damit kann ich nichts anfangen. Hm? Aber mir ist klar geworden, dass hier eine sehr tiefe Erkenntnis drin steckt, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Noch ein anderer Text, jetzt aus der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 8. Und dieser Text erklärt vielleicht den oberen Text ein bisschen. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige. Und jetzt wird's spannend. Der da war, der da ist und der da kommt. Sehr ähnlicher Text findet sich auch am Ende der Offenbarung. Ich bin das Alpha und das Omega, also der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, der erste und der letzte, der Anfang und das Ziel. Das heißt, wenn man jetzt diese beiden Verse hier mit diesem in Verbindung setzt, dann, und ihr habt vielleicht noch im Hinterkopf das Bild, was ich euch gerade eben gezeigt habe, mit diesem Zeitstrahl, mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Wir Menschen sind an die Gegenwart gebunden und gefesselt. Und Gott sagt hier, Zeit spielt für mich keine Rolle. Ich kann hier beliebig vor und zurück und nach hinten und nach vorne. Ich habe ja selber die Zeit geschaffen. Ich war ja schon da, bevor es die Zeit überhaupt gab. Das sind alles für uns, ich sage es bei meinen jugendlichen Worten, vielleicht krasse Gedanken, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, weil alles von uns dreht sich irgendwie um die Zeit. Und die häufigste Ausrede, Ausrede ist vielleicht auch ein bisschen gemein, aber wenn ich jemanden frage, kannst du mal das und das? Selten heißt es, ich habe keine Lust oder ich habe kein Geld, sondern ich habe keine Zeit. Ja, und wir können uns eigentlich eine Welt ohne Zeit gar nicht vorstellen, aber Gottes Welt ist eine Welt ohne Zeit. Und Gott hat die Zeit überhaupt geschaffen. Und daher ist Gott zeitlos. Ewigkeit bedeutet nicht unendlich viel Zeit, sondern Ewigkeit bedeutet das Nichtvorhandensein von Zeit. Schauen wir uns eine andere Eigenschaft Gottes an, die Allgegenwärtigkeit Gottes. Text aus Jesaja 40, 28. Weißt du nicht, hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Ich habe hier noch einen Text aus dem Psalm, ein paar Verse aus Psalm 139. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ja, Gott hat den Raum geschaffen. Da ist es naheliegend, oder sagen wir zumindest für uns als Christen ist das naheliegend zu sagen, na gut, dann ist Gott allgegenwärtig, dann ist Gott überall. Und Gott stellt sich uns auch so vor, als er sagt, für mich ist das hier kein Problem, sagen wir mal, solche Bilder wie in seinem Science Fiction, dass man hier beamt und teleportiert und da ist oder riesige Entfernung in kürzester Zeit zurücklegt, das ist vor Gott gar kein Thema. Entfernung ist für Gott gar kein Problem, er ist hier und da und überall. Und da gibt es einen sehr interessanten philosophischen Ausspruch, und zwar, das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Philosophen das kommt. Das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. Man muss sich das mathematisch mal vergegenwärtigen, was das eigentlich heißt. Und im Grunde genommen ist Gott die Lösung dieser Gleichung. Gott ist derjenige, der sagt, ich bin noch viel mehr als alle geografischen möglichen Orte, ich bin noch mehr als das, weil ich bin überall. So mit der Allgegenwärtigkeit, der Bruder der, oder die Schwester der Allgegenwärtigkeit ist die Allmächtigkeit, ja. Zum Beispiel lesen wir im Beginn des Johannesevangeliums, ein wunderschöner Text zählt für mich, also das Beginn des Johannesevangeliums ist für mich eine der schönsten Passagen der Bibel überhaupt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Dazu gibt es auch eine Bibelstelle im Alten Testament, die da ähnlich ist, zum Beispiel Jeremia, Kapitel 32, zwei Verse. Ach Herr, mein Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Ich bin der Herr, der Gott über alle Menschen. Nichts ist für mich unmöglich. Und diesen Ausdruck, nichts ist für mich unmöglich, den spricht Jesus auch so aus. Zum Beispiel in Markus 10, Vers 27. Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. So, dann habe ich hier noch eine weitere Eigenschaft, und zwar, ich habe das jetzt mal Universalität genannt, wobei dieser Begriff ist jetzt nicht so ganz treffend, weil universal bedeutet ja alles, aber Gott ist ja noch, wie ich gerade eben schon sagte, Gott ist ja noch mehr als alles. Das ist jetzt für mich ein bisschen komisch, aber Gott ist ja noch mehr als alles. Also müsste man wir haben ja gar kein Wort dafür in unserer Sprache. Und ich habe ja einen Text für euch aus 5. Mose 10, Vers 14. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darin ist, das ist des Herrn deines Gottes. Und seht mal, wie interessant das ist, dass hier steht, aller Himmel, Himmel. Hier ist von mehreren Himmeln die Rede. Wie kann das denn sein? Das ist für mich zum Beispiel ein klares Zeichen dafür, dass wenn die Bibel von Himmel spricht in einem geistlichen Sinne, dass damit nicht die Atmosphäre gemeint ist, sondern eben, wie ich vorhin euch in diesem Bildchen gezeigt habe, mit Himmel ist die Sphäre gemeint, die Ebene oder da, wo eben Gott gegenwärtig ist, da, wo Gott sich aufhält. Das ist das, die Ebene außerhalb des Universums, das alles umspannt. Ja? Oder wieder ein Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 23. Dazu sagte Jesus ihnen, ihr seid von hier unten, ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Ja, man könnte auch sagen, ihr seid halt hier von dem Universum, aber ich komme halt aus einer Sphäre, die ist halt außerhalb des Universums. Und eine Passage, die ich auch sehr spannend finde, aus der Passionsgeschichte, als Jesus da von Pilatus verhört wird oder als diese, wenn man so will, die Gerichtsverhandlung läuft und dann Pilatus da einige spannende Fragen stellt und Jesus dann hier in Johannes 18, 36 folgendermaßen antwortet. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sehr spannende Aussage. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Das Reich Gottes ist kein Reich, so wie die Bundesrepublik Deutschland oder, weiß nicht, das Vereinigte Königreich oder die Europäische Union. Es ist ein Reich, das sich auf einer ganz anderen Ebene abspielt. Gucken wir uns jetzt dieses Bild, was ich euch gerade eben gezeigt habe, nochmal an und versuchen nochmal so stichpunktartig zusammenzufassen, welche Eigenschaften Gott hat. Also wir haben gesehen, Gott ist ewig. Ja, und ich möchte nochmal betonen, für mich bedeutet das, und dass Gott eben nicht unendlich viel Zeit bedeutet, sondern Gott ist zeitlos. Gott ist außerhalb der Zeit. Gott ist gleichzeitig, wenn man so will. Ja? Gott ist überall. Gott ist nicht durch den Raum begrenzt und limitiert. Gott ist allgegenwärtig. Und Gott ist auch allmächtig. Also er ist uneingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Nichts ist ihm unmöglich. Er kann alles. Und ich hätte jetzt hier mal gesagt, Gott ist super universal, also ich habe es in Anführungsstrichen gesetzt, weil das ist jetzt so eine eigene Wortschöpfung von mir. Gott ist noch größer als das Universum. Gott ist noch mehr als alles, was wir sehen, empfinden, spüren können. Gott ist noch viel, viel größer als das alles. Ja, es ist faszinierend, wenn man den Physikern zuhört, die sagen, wir können jetzt hier mit Teleskopen und Sachen beobachten, die sind Milliarden von Lichtjahren entfernt und das ist immer noch ein winziges Sandkörnchen verglichen mit der Größe Gottes. Jetzt habe ich gedacht, okay, unter diesem Verständnis könnte man vielleicht die ersten Verse des Schöpfungsberichtes vielleicht nochmal in sagen wir, moderneren, neuen Worten schreiben. Und das habe ich jetzt mal versucht. Also ist es nicht mein Versuch, die Bibel zu verändern. Ich möchte halt einfach sagen, wie ich jetzt mit diesen Gedanken, wie man vielleicht diese ersten 5 Verse der Genesis auch verstehen kann. Ich möchte euch einfach hier so einen Impuls, eine Denkanregung mitgeben. Also am Anfang schuf Gott das Universum. Doch es bestanden weder ordnende Naturgesetze noch Materie oder Energie. Doch Gott begann die verschiedenen Dimensionen, da sind wir wieder bei den Dimensionen, ja. Gott begann die verschiedenen Dimensionen des Kosmos zu definieren. wie so ein Architekt oder ein Ingenieur, der da was konzipiert und plant und baut. Und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sah, dass das von ihm geschaffene System in sich abgeschlossen ist, in vollkommener Ordnung und Harmonie, fehlerfrei, funktionsfähig. In diesem Fall sollte man ein Wort gebrauchen, das wir sehr häufig gebrauchen, aber wenn wir ehrlich sind, wir gebrauchen es eigentlich falsch. In diesem Fall wäre das Adjektiv perfekt angemessen. Es war wirklich perfekt. Das Universum war perfekt. Diese Ordnung, die Gott geschaffen hat, die Naturgesetze, es ist perfekt gewesen. Da war kein Makel, da war kein Kratzer, da war kein Staubkörnchen. Das war wirklich perfekt. Und zwar in dem wahrsten Sinne des Wortes perfekt. Unter anderem war das der Anbeginn der Zeit am ersten Schöpfungstag. Das ist für meine Arbeitskollegen eine riesige Provokation. Aber wenn ich mit ihnen so diskutiere, dann man teilt ja aus und steckt ein. Und dann ist so eine Frage, die sie mich stellen, ja, aber Raphael, wenn du an den Gott glaubst und die denken dann an so einen alten Mann mit einem weißen Bart, der da irgendwo sitzt und irgendwas tut. Ja, was war denn dann, das ist so eine beliebte philosophische Frage, was war denn vor Gott oder was war denn vor der Schöpfung oder was ist denn die Ursache von Gott? Und dann sage ich, ach, ich stecke da ganz entspannt mein Handy in die Tasche, das ist eine Frage, die ist nicht beantwortbar, denn Gott hat ja überhaupt erst die Zeit geschaffen. Und was davor ist, das passt nicht in unsere Kategorien von Ursache, Folge und Wirkung. Und meine Arbeitskollegen sind immer so schockiert, dass dann auch keine Nachfrage mehr kommt. Das ist immer sehr beeindruckend, dieser Moment in solchen Diskussionen und Gesprächen. Die sind dann, müssen dann erstmal das verarbeiten, was ich da gerade gesagt habe. Ich könnte jetzt hier an dieser Stelle die Predigt beenden und das wäre jetzt vielleicht ganz nett gewesen und ein paar neue Impulse hätte ich euch gegeben. Aber ich möchte jetzt euch noch etwas mit auf den Weg geben, was mit dir ganz persönlich zu tun hat und was aus meiner Sicht diese Botschaft hier noch um einen entscheidenden Aspekt bedeutungsvoller macht für jeden Einzelnen von uns. Gucken wir uns dieses Bild hier noch einmal an. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir da, dass es eines Tages das, was hier Himmel genannt wird, nicht mehr geben wird. Sondern die Bibel sagt, dieser Himmel, der wird nicht mehr sein, sondern es wird ja etwas sein, was die Bibel Neues Jerusalem nennt. Ja? Und wir, die wir hier noch sozusagen in diesem System gefangen sind, wir werden hier rausgenommen, wir werden befreit, wir werden gerettet und wir werden Bürgerinnen und Bürger des neuen Jerusalems sein. Ups, jetzt sind meine Männchen hier verschwunden. Da ist jetzt leider auch, also eigentlich müssten die Männchen jetzt hier sein, ja? Und Gott wird in diesem neuen Jerusalem sein und da werden wir auch sein. Und die Bibel beschreibt das mit wunderschönen Worten, wie das sein wird. Und dadurch, dass in diesem neuen Jerusalem diese Dimension, die wir eben gesehen haben, so etwas wie Zeit und dreidimensionaler Raum, Energie, ich weiß nicht, ob es das so geben wird, deshalb ist das für uns, das liest sich so ein bisschen wie ein Science-Fiction, wie ein surrealer Bericht von etwas, was wir nicht wirklich verstehen können jetzt, weil wir uns fehlen da einfach auch die Begriffe und Worte wahrscheinlich. Ja, und ich möchte mit euch hier einfach, also quer einfach mal ein paar Verse lesen aus Offenbarung 21 und 22, dieses neue Jerusalem beschreiben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles, aber wirklich alles neu. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit seinem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt 12.000 Wegstrecken, das sind etwa 2.200 Kilometer lang, breit und hoch ist. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm, und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Dort wird es keine Nacht geben, und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein, und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. So, jetzt noch, ich kann es mir nicht verkneifen, hier ist noch mal ganz, noch einige wenige Kommentare zu diesem Textabschnitt loszuwerden. Ich hatte euch ja gerade gesagt, ich weiß nicht genau, wie dieses neue Jerusalem sein wird, ob es da dreidimensionalen Raum geben wird und Energie und Masse und diese Sachen, die wir so kennen, aus verschiedenen Gründen. Also zum Beispiel, seht mal hier, diese Stadt wird 2200 Kilometer lang, breit und hoch sein. Ist auch die spannende Frage, ist das jetzt wörtlich zu nehmen oder symbolisch? Versuchen wir uns das mal vorzustellen. Also ein Quadrat von 2200 auf 2200 Kilometer, das kann man sich noch vorstellen. Das ist so die Fläche von Italien und Deutschland und Frankreich und Spanien. Also sagen wir mal so die EU zusammen. Okay, das kann man sich noch vorstellen. Da ist schon Platz für ganz schön viele Leute. Also ich mache mir da auch keine Sorgen. 7 Milliarden Menschen kriegt man da schon unter. Jetzt ist das Ding aber noch 2200 Kilometer hoch. Okay. Das klingt schon ziemlich abgefahren. Okay, es gibt keine Sonne und keinen Mond, weil Gott selbst ist unser Licht. Okay, Energieerhaltung ist da wohl jetzt auch nicht mehr. Also es ist eine Welt, eine Dimension, die wir uns so nicht vorstellen können. Das wird komplett anders sein und wir können uns das nicht vorstellen, weil es einfach, unsere Lebensrealität ist eine völlig andere. Unsere Lebenserfahrung ist eine völlig andere. Und eine Sache, die ich hier sehr spannend finde und die habe ich blau markiert hier. Wir werden jetzt die Herrlichkeit Gottes erleben, spüren und sehen. Und wenn, dieses Thema habe ich jetzt neulich für mich entdeckt und die geht eigentlich wie ein roter Faden durch die Bibel. Es ist sehr spannend, wenn die Bibel beschreibt, wie die Menschen reagierten, wenn sie die Herrlichkeit Gottes gefühlt haben. Zum Beispiel Mose, der dann da oft runterkommt und wo sein Gesicht strahlt. Oder eine sehr interessante Geschichte, als Jesus sagt, also ich sage es mal so in meinen jugendlichen Worten, so meine lieben Jünger, ich nehme jetzt hier mal zum Beispiel den Petrus und Johannes mit und wir gehen da oben auf den Berg und jetzt zeige ich mal so richtig, was abgeht. So, und dann sehen da Petrus und Johannes die Herrlichkeit Gottes und erfahren das und die sind da so ergriffen von dem, was sie da erleben und haben wahrscheinlich auch keine Worte, um das zu beschreiben. Und der Petrus, der ist halt ein lustiger Typ, der sagt, oh, das ist hier so toll, ich will hier gar nicht mehr weg. Ich will hier Hütten bauen und ich möchte am liebsten immer hier bleiben. Und ich mache mal so einen, dieser Vergleich ist nicht ganz zutreffend, aber ich bin jemand, ich dusche sehr gerne lang und warm, sehr zum Verdruss meiner Frau und zu unserer Wasserrechnung. Und wenn ich da so anfange zu duschen und das lange und warm tue, dann vergeht die Welt um mich drumherum und ich fange an zu träumen und da gehen die Minuten dahin, das glaubt ihr gar nicht. Und ich bin da und da. Deshalb dusche ich auch abends und nicht morgens, weil das würde morgens nicht funktionieren. Und es ist so schön, warm und angenehm, es ist immer für mich ein Schock, dann irgendwann schweren Herzens die Dusche aufzustellen und dann halt die Dusche zu verlassen, weil es ist halt so gemütlich da. Und so ein bisschen, glaube ich, ist Gottes Herrlichkeit genau das, halt nur nochmal viel, viel toller als so eine wunderschöne, warme Dusche. Und wenn man das einmal erlebt hat, man möchte eigentlich gar nicht mehr daraus weg. Petrus und Johannes haben das muss für sie ein riesiger Schock gewesen sein, und nee, jetzt müssen wir wieder zurück auf die Welt. Oh. Mit all ihren Problemen, mit der Sünde. Ich glaube, deshalb zeigt uns Gott auch seine Herrlichkeit auch nicht, weil das wäre für uns ja eine riesige Frustration, das zu erleben und zu wissen, okay, jetzt muss ich meinen Rest des Lebens noch ohne das auskommen. Wer einmal das Außergewöhnliche erfahren hat, der kann unmöglich zum Mittelmaß zurückkehren. Ja, und die Herrlichkeit Gottes ist genau das, dieses Außergewöhnliche. Und dann habe ich hier noch was so blau markiert, und zwar immer und ewig. Und auch in einer Diskussion mit meinen Arbeitskollegen, dann kommt so die Frage, okay, Raphael, das ist jetzt ein bisschen verrückt für uns, aber du glaubst an ein Paradies, wo du mit Gott leben wirst und so. Aber was hast du denn da die ganze Ewigkeit zu tun? Das wird doch irgendwann mal langweilig. Und dann sage ich, nö, ich glaube nicht, weil es wird auch gar keine Zeit mehr geben. Und dann sind die wieder total schockiert über diesen verrückten Gedanken. Ich sage, Leute, es wird, ich verstehe das so, Ewigkeit bedeutet eben nicht unendlich viel Zeit, sondern Ewigkeit bedeutet, es wird gar keine Zeit mehr geben. Und von daher ist diese Frage von euch ja interessant, aber auch nicht zu beantworten, weil es wird diese Kategorie der Zeit gar nicht geben. Und dann dreht die völlig durch, weil ich sage, ja klar, alle unsere physikalischen Naturgesetze sind irgendwo mit der Zeit verknüpft und das wird es halt in Gottes neuem Reich nicht geben. Insofern können wir uns auch nur bedingt vorstellen, wie das wohl sein wird, weil das völlig unsere Vorstellungshorizont überschreitet. So, und weil wir es gerade von der Zeit haben, ich will jetzt eure Zeit nicht weiter strapazieren, möchte euch jetzt zum Schluss noch drei Verse aus dem Johannesevangelium mit auf den Weg geben und das vielleicht für euch als Impuls, dass wenn ihr das nächste Mal wieder Licht seht oder jetzt so das Licht hier so schön in unseren Saal hier rein scheint, dass ihr vielleicht an das, was wir heute hier gehört und besprochen haben, zurückdenkt und eben hier das, was Gott über das Licht oder Jesus über das Licht sagt. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Amen. Ein Gebet. Ja, unser Papa im Himmel, wir haben in den vergangenen Minuten darüber nachgedacht, was so alles hinter deinem Schöpfungsbericht stecken kann, welche Bedeutung das alles für uns haben kann und auch einfach, welche unfassbaren und großartigen Eigenschaften du hast. Wir haben es eben auch in diesem Lied zum Ausdruck gebracht, dass du das Licht der Welt bist, dass ja du für uns leuchtest und das in verschiedener Hinsicht. Ich möchte dich hier für jeden Einzelnen bitten, der heute hier ist, sei du bei ihm und bei ihr. Segne du jeden Einzelnen hier aus der Gemeinde Unterliederbach. Ich denke jetzt auch an die Dinge, die vor der Predigt gesagt wurden, für die Menschen, die dort erwähnt wurden, für den Dank, der ausgesprochen wurde. Aber ich möchte dich auch bitten, dass du ganz besonders bei diesen Menschen bist, die vorhin erwähnt worden sind. Sei du auch bei uns, wenn in unserer Kirche weltweit jetzt die Gebetswoche beginnt. Wir möchten uns neu auf dich fokussieren und möchten durch diese Woche unsere Beziehung zu dir stärken und intensivieren. Ja, und das, was uns im neuen Jerusalem erwartet, ist für uns teilweise gar nicht mit unseren Sinnen zu verstehen. Es ist unfassbar schön und großartig und einzigartig, was du für uns vorbereitet hast. Und ich freue mich sehr auf diesen Moment, dich dann zu sehen, dich in die Arme zu sehen, nehmen, dich zu sehen, wie du bist in deiner Herrlichkeit. Bitte erhalte uns auf diesem Weg zu dir und sei du unser Licht. Im Namen Jesu. Amen. Amen.